Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt
mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Mittwoch, 30. September, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Kein Rennen wie jedes andere, die Nachlese zu den 24 Stunden vom Nürburgring.
Die Superstars oder das Kollektiv? Wer setzt sich in den NBA Finals durch?
Wie ist der Stand jetzt bei den French Open in Paris? Außerdem gibt's den Geburtstag eines verschnupften Tenniswunderkindes zu feiern und Historisches von den DFB-Frauen.
Aber bevor wir mit diesen Themen einsteigen, beziehen wir wieder Stellung zur Frage des Tages. Zwei Stühle, zwei Meinungen, je 40 Sekunden Zeit.
Wer gewinnt heute Abend den Supercup, der FC Bayern oder Borussia Dortmund, Andreas?
Das Spiel heute ist mühsam, es ist unnötig, aber verlangt alles ab. Da geht es rein um die Ehre und ich glaube, die Bayern werden sich diesen Prestigeerfolg nicht nehmen lassen. Ich glaube sogar, dass die Niederlage gegen Hoffenheim zur richtigen Zeit kam. Sich nach innen einzugestehen, dass man verletzbar ist, Erfolg von gestern heute nichts mehr zählt und nach außen haben sie ja auch schon ein bisschen was zu gut zu machen. Da kommt der Erzrivale in Schwarz-Gelb vielleicht sogar genau richtig. Die spielerischen Qualitäten vom BVB, die kennt jeder, da braucht man niemanden überzeugen. Die sind da und die rufen sie gerne gegen starke Teams ab, aber Bayern hat außer Sanés Ausfall keine Baustellen in dem Sinn. Sie haben ein bisschen wenig Kader, sie haben müde beide, aber ich denke, der Quadrubelsieger Bayern holt den 5. Pokal innerhalb von 3 Monaten, also das Quintubel.
Das glaube ich nicht, ist zwar kein richtiger Cup, hast du schon gesagt, aber wenn es gegen Bayern geht, da geht es ums Prestige, auch für die Dortmunder und da muss auf Dortmunder Seite ja ein bisschen was zurechtgerückt werden nach der peinlichen Niederlage gegen Augsburg, gegen einen wieder mal bissigen Außenseiter, wo den Dortmundern der Killerinstinkt erneut fehlte, aber vor allem müssen sie was zurechtrücken nach dem blutleeren Auftritt beim letzten direkten Duell gegen Bayern, da will sich der BVB nicht nochmal was vorwerfen lassen und dank der körperlichen Verfassung der Bayern stand jetzt wird der BVB das auch nicht müssen. Der wird seine positive Seite zeigen. Der BVB steht nämlich neben dem angesprochenen Phlegma auch für spektakuläre Konter, tolle Kombinationen und Tore, wenn sich denn Platz bietet. Und der wird sich gegen müde Bayern mit Problemen in der Rückwärtsbewegung auf jeden Fall heute bieten. Das nutzt der BVB zum Titelgewinn. Aber ich kipp auch gleich Wasser in den Wein. Es wird der einzige Titel der Dortmunder in dieser Saison bleiben.
Ja, und was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer 0331 298 50 28, 0331 298 50 28, und ganz wichtig, bitte sendet nur die Sprachnachricht und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir die Nachricht dann auch ordentlich zuordnen können.
Stand jetzt aktuell.
Wir blicken nochmal zurück auf das Motorsportwochenende, auf die 24 Stunden vom Nürburgring und ich hatte es eingangs schon gesagt, das war kein Rennen wie jedes andere und das füllt unser Motorsport-Experte hier auf meinsportpodcast.de, der Moderator von Starting Grid, Kevin Scheuren, jetzt mal mit Inhalt. Bitte, Kevin.
Danke, Malte. Hier ist Kevin Scheuren und an meiner Seite vom Motorsport Network Germany, Heiko Stritzke. Hallo, Heiko.
Ja, hallo, Kevin. Schön, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Die 24 Stunden vom Nürburgring sind jetzt ein paar Tage weg. Du konntest mal ein bisschen durchatmen. Alexander Sims, Nicky Katzberg und Nick Jeloli konnten im Rowe Racing BMW das Ganze für sich entscheiden. Wie ist dieser Sieg einzuschätzen?
Ja, er ist also erstmal dahingehend einzuschätzen, dass das für BMW eine große Erleichterung war. Der erste Sieg seit 10 Jahren auf der Strecke. Der erste Sieg für Rowe Racing bei diesem Rennen. Das ist natürlich auch eine sehr große Sache. Ja, wie sie dahin gekommen sind, ist ganz einfach. Das haben sie im Ziel ja auch gesagt. Sie haben den Null-Fehler-Job gemacht. Und zwar so als ziemlich einzige, zumindest mal von den Teams, die ganz da vorne gelandet sind. Ja, und letztendlich macht man sich den Sieg auf diese Weise.
Diese 24 Stunden vom Nürburgring sind ja unter ganz besonderen Voraussetzungen auch irgendwie zustande gekommen in diesem Jahr durch die Corona-Krise, viel später als sonst. Was hat das mit diesem Rennen gemacht? Also dieser Ausfall in der Nacht aufgrund des heftigen Regens. Wo stehen die 24 Stunden vom Nürburgring 2020 in der Chaos-Skala sozusagen mit den letzten Jahren oder Jahrzehnten?
Naja, auf jeden Fall ziemlich weit oben. Wir haben die geringste Renndistanz seit 1992 abgespult, also die zweitgeringste überhaupt nach 92, wo es ähnliche Probleme gegeben hat. Da wurde ja auch mitten in der Nacht abgebrochen. Das ist also schon ja ein ziemlich historisches Ereignis so gesehen gewesen mit einer dermaßen langen Unterbrechung, was natürlich absolut jetzt den ausschlaggebenden Punkt noch gegeben hat, dass das Rennen wirklich eines ist, von dem man noch lange erzählen wird, ist halt die Tatsache, dass die Fans gefehlt haben, die sonst dieses Rennen ja absolut prägen. Also das war eine wirklich so komische Stimmung auf der Nordschleife. Normalerweise fahren die Fahrer ja da an Hunderttausenden von Fans vorbei, die da ihre Lagerfeuer haben, die berühmten Würstchen, die man im Cockpit riecht. Das alles war dieses Jahr nicht da. Und das war irgendwie eine ganz komische Atmosphäre. Das hat jeder Fahrer gesagt. Irgendwie ist das, fühlt sich das wie ein Testtag an. Aber es geht um den größten Preis überhaupt. Und das hat schon eine sehr komische Stimmung jetzt eigentlich erzeugt für alle Fahrer. War nicht ganz einfach.
Ja, es war offensichtlich für einige Teams auch nicht ganz einfach, simple Regeln einzuhalten. Ein Hauptpunkt, über das ich heute gerne hier sprechen möchte bei Stand jetzt, ist der Wertungsausschluss von, ich glaube, am Ende waren es insgesamt 12 Teams, richtig?
Ja, das ist leider ein bisschen durch den Abbruch mit zustande gekommen. Es gibt da eine Regel, die ja noch relativ jung ist, die halt eingeführt wurde, dass jeder Fahrer auf dem Auto 15 Runden fahren muss. Das ist innerhalb eines 24-Stunden-Rennens eigentlich kein Problem. Warum das eingeführt wurde? Ganz einfach, es gibt mittlerweile diese sogenannte Pro-Am-Klasse, wo also Profis und Amateure auf dem Fahrzeug sitzen. Und man hat diese Regel eingeführt, ganz einfach aus dem Grund, dass dann nicht es so passiert, dass der Amateur irgendwie nur 2-3 Runden irgendwo mal fährt und die Profis den Rest dann fahren, was natürlich nicht der Grundgedanke einer Pro-Am-Klasse ist. Und es ist dann ja gleich auf alle Klassen ausgeweitet worden, weil halt auch in den kleineren Klassen man sehr unterschiedliche Fahrer hat und man halt nicht will, dass irgendwie ein Performer da den Löwenanteil absolviert und die anderen quasi gar nicht mitfahren. An sich eine Regel, die durchaus Sinn macht. Was man aber wohl vergessen hat bei der Sache, ist mal darüber nachzudenken, ja, was, wenn das Rennen so lange unterbrochen werden muss? Was es ja, wie wir schon gesehen haben, in der Vergangenheit durchaus gegeben hat. Und da hat man schlicht und einfach wohl ja vergessen, das mal irgendwie anzupassen, weil wir sind ja im Grunde genommen jetzt nur ein 15-Stunden-Rennen gefahren und kein 24-Stunden-Rennen. So, und da ist es dann gar nicht so einfach, weil 15 Runden klingt nach wenig, aber 15 Runden Nordschleife, ja, das bedeutet schon für jeden Fahrer einen Stint von mindestens 2,5 Stunden. Und das muss man dann mal hochrechnen auf 4 Fahrer. Und dann kommt man plötzlich in ein Fenster, wo es gar nicht so einfach ist, diese Zeit überhaupt zu absolvieren, wenn man halt nicht irgendwo Stints kürzen will oder so. Und dann haben das wahrscheinlich nicht alle Teams auf dem Zettel gehabt, weil die ohnehin vielleicht gesagt haben, wir teilen das so relativ genau auf, aber dann hast du halt, was weiß ich, 2 Fahrer, die 18, 19 Runden fahren. Ja, und der vierte, der ist dann plötzlich mal nur 13 Runden gefahren und dann fährst du aufgrund dieser Regel raus. Also da muss ein bisschen, ja, sag mal noch, Hand am Reglement angelegt werden.
Dann klär mich doch noch bitte zum Abschluss auf. Es wurde ja relativ eng zwischen dem Audi Sport Team auf dem R8 LMS GT3 rund um Mirko Bortolotti, Christopher Haase und Markus Winkelhock eben mit den Siegern, dem Rowe Racing BMW Team. Das war für mich eine ziemlich undurchsichtige Situation. Kannst du da vielleicht so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten?
Ja, klar. Es sind 2 Faktoren, die eigentlich reingespielt haben. Also das Car Collection Team, das jetzt hier unter der Bezeichnung Audi Sport Team gefahren ist, hat 0 Federjob gemacht, aber 2 kleine Schnitzer eingebaut. Und die 2 Schnitzer haben halt den Ausschlag dann für den BMW gegeben. Sie sind einmal bei einem Schauer, den eigentlich niemand wirklich auf dem Schirm hatte, der noch nicht einmal vom Regenradar angezeigt wurde. Also das ist eine ganz kuriose Geschichte, der aber wirklich auch relativ heftig war. Da wurden alle von überrascht. Und bei diesem Schauer ist das Rowe-Team sofort an die Box gegangen, hat Regenreifen genommen. Und der Audi ist dann noch eine Runde auf Trockenreifen weitergefahren. Und das hat den 50 Sekunden gekostet. Das an sich hat sie schon mal den Sieg gekostet. Dann war allerdings die Hoffnung immer noch da, weil bei Starkregen hat der Audi besser funktioniert als der BMW. Dann ist der Christopher Haase wieder rangefahren an den führenden Niki Katzburg und war dann eigentlich ja schon auf eine Distanz dran, wo man sagen konnte, oh ja, das könnte noch funktionieren, weil die eine Runde später reingekommen sind. Und wenn man eine Runde später reingekommen ist, ist der allerletzte Stopp, den man einlegt, ein bisschen kürzer. Das ist, das gleicht sich so mit über die Zeit aus. Wenn man den ersten Boxenstopp früher einlegt, dann muss man beim letzten Stopp früher reinkommen. Dann spart man an der einen Ecke des Rennens Zeit, aber verliert sie an der anderen wieder. Also es hätte sich alles ausgeglichen. Nur bei diesem letzten Boxenstopp, der für den Audi jetzt hätte kürzer ausfallen sollen, hat man zu viel getankt. Weil das Team ist davon ausgegangen, dass noch 3 Runden gefahren werden. Es wurden aber nur noch 2 Runden gefahren. Und deshalb haben sie länger an der Box gestanden, als eigentlich vom Reglement her vorgesehen und haben dadurch wieder 15 Sekunden verloren. Und am Ende waren sie genau 15 Sekunden hinten dran.
Ja, das, die 24 Stunden am Nürburgring 2020, kein Rennen wie jedes andere. Es ist eh kein Rennen wie jedes andere, aber dieses Jahr nochmal ganz besonders. Ein kleiner Überblick über die wichtigsten Themen, die in Erinnerung geblieben sind. Hier bei Stand jetzt eure Morning Briefing hier auf meinsportpodcast.de mit Heiko Stritzke vom Motorsport Network Germany. Seine Berichterstattung könnt ihr nachlesen auf motorsporttotal.com. Sehr, sehr empfehlenswert. Alles wunderbar zusammengefasst und Hintergründe aufgeleuchtet. Heiko, vielen Dank.
Ja, danke euch auch.
Und zurück zu dir, Malte.
Stand jetzt aktuell.
In der Nacht von heute auf morgen geht's los. Spiel 1 der NBA Finals zwischen der Miami Heat und den LA Lakers. Daniel Seiler und Andreas Thies vom Triple Double Podcast hier auf meinsportpodcast.de haben die beiden Kontrahenten mal eingeschätzt. Zwei Mannschaften, die, das kann man glaube ich so ganz grob mal sagen, unterschiedliche Qualitäten mitbringen. Die eine wird von ihren Superstars getragen und bei der anderen ist es das Kollektiv, das den Unterschied ausmacht, beziehungsweise zumindest im Conference-Final gegen die Boston Celtics ausmachte. Oder, Daniel?
Die bessere Mannschaft, das bessere Kollektiv, und das lässt sich ganz eindeutig so sagen, weil es die Heat einfach immer wieder geschafft haben, in Phasen, wo die Celtics die Mann-zu-Mann-Defense gut angegriffen haben, eine Zone zu spielen. Und als die Celtics geschafft haben, eine Zone anzugreifen, wieder eine Mann-zu-Mann-Defense zu spielen. Und genau das war auch der Schlüssel in Game 6, weil es Eric Spoelstra nicht nur geschafft hat, ein gutes Defensivkonzept aufzubauen, sondern eben auch offensiv einfach Heat-Basketball laufen zu lassen. Und letztendlich stehen deshalb die Miami Heat wieder sehr verdient in den NBA Finals, ja das erste Mal seit 2014. Und das als Number 5 Seed ist schon sehr, sehr bewundernswert.
Was mich halt fasziniert bei den Miami Heat ist, dass jedes Mal ein anderer rauskommt und hier für die Show sorgt. Jimmy Butler ist eigentlich als der Superstar eingekauft worden, aber spielt eher unauffällige Playoffs. Das heißt also, er ist nicht so richtig der ganz große Shooter, er ist nicht ganz so der Punktesammler, der die Triple-Doubles auflegt, aber er ist ein unglaublich wichtiger Part. Goran Dragic kann Spiele entscheiden. Tyler Herro hatten wir in diesen Playoffs schon. Jetzt war es Bam Adebayo zum wiederholten Mal. Der hat ja auch schon mal mit einem unfassbaren Block ein Spiel entschieden. Wir haben Andre Iguodala, der zum 6. Mal hintereinander in den Playoff-Finals steht. Das finde ich so bewundernswert an den Miami Heat, dass sie das wirklich schaffen, Spiel für Spiel irgendjemanden anderen wirklich glänzen zu lassen.
Und jetzt kommen wir zum Finalgegner, den Los Angeles Lakers und LeBron James, der auch sein Ex-Team trifft, mit dem er ja 2 NBA-Titel gewinnen konnte, ehe er dann 2014 nach Cleveland wechselte. Ja, und dann da reüssierte. Aus der Zeit existiert ja auch noch eine bis heute nicht beigelegte Unstimmigkeit darüber mit dem aktuellen Heat-Präsidenten Pat Riley. Etwas, das natürlich auch über diesem Finalduell liegt, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Gucken wir auf den Finaleinzug der Lakers und vor allem auf das, was sie von der Heat unterscheidet, Andreas.
Die LA Lakers haben es geschafft, eine 3-1-Führung gegen die Denver Nuggets über die Runden zu bekommen. Und das relativ souverän. Und man kann dann auch sagen, ja, bei den Miami Heat geht es ein bisschen übers Kollektiv oder alles übers Kollektiv. Bei den Lakers, da regeln schon die beiden Superstars.
Das Kollektiv bei den Heat ist deutlich stärker als das Kollektiv bei den Los Angeles Lakers. Die Lakers sind ganz klar top-heavy. Also über Anthony Davis und LeBron James, die beiden sind natürlich über jeden Zweifel erhaben und können dieses Team durch diese Serie tragen und haben dieses Team auch durch diese Serie gegen Denver getragen. Ein gewisser King, ein gewisser LeBron James steht am Ende bei 38 Punkten, 16 Rebounds und 10 Assists, also ein Monster-Triple-Double für LeBron James, der somit das 10. Mal in seiner Karriere in den NBA-Finals steht. Zum ersten Mal für die Western Conference.
Und das bringt uns zur alles entscheidenden Frage.
Setzt sich am Ende die Klasse der beiden Superstars durch oder das Kollektiv? Was tippst du?
Ich hab ja die letzte Serie Heat gegen Celtics schon Celtics in 6 getippt. Das waren die Heat in 6. Dennoch glaube ich tatsächlich, dass das kollektiv in den NBA Finals wahrscheinlich nicht so gefragt sein wird. Deswegen glaube ich an die Lakers mit den beiden Superstars.
Alles zu den NBA Finals hört ihr natürlich schon ganz früh morgens hier bei Triple Double, dem NBA Podcast auf meinsportpodcast.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Herzlichen Glückwunsch. Mick Schumacher, der Sohn von Michael Schumacher und aktueller Spitzenreiter in der Formel 2, wird beim nächsten Grand Prix-Wochenende in der Formel 1 debütieren und beim ersten freien Training an den Start gehen. Das Team Alfa Romeo stellt Mick einen Wagen zur Verfügung und das Beste daran, das nächste Rennen ist ein Heimrennen auf dem legendären Nürburgring. In den nächsten 10 Tagen werde ich mich gründlich vorbereiten, um den bestmöglichen Job für das Team zu erledigen und so viele Daten wie möglich zu liefern, sagte Mick Schumacher. Top Nachricht. Hoffentlich kann das Papa Michael irgendwie am Bildschirm mitverfolgen.
Einer der Grundsätze unseres Rechtsstaatsverständnisses sagt zwar, dass auch Verurteilte die Möglichkeit auf eine zweite Chance haben sollten, aber dass der weißrussische Leichtathletikverband ausgerechnet einen überführten Dopingsünder zu seinem Präsidenten macht, das geht nun schon ein bisschen zu weit und ist ein ziemlicher Flop. Es geht um Ivan Tichon, einen ehemaligen Hammerwerfer seines Landes, der war durch Nachttests des Testosteron-Dopings überführt worden und hatte sowohl seinen WM-Titel 2-5 als auch den EM-Titel 2-6 nachträglich verloren. Zudem ist auch sein Olympiasilber von 2004 futsch, weil ihm das Steroid-Doping nachgewiesen wurde. Und der ist in Weißrussland jetzt Chef aller Leichtathleten. Na, Mahlzeit. Da wurde der Bock zum Gärtner gemacht in einem ohnehin Hochrisikoland für Dopingmissbrauch.
Geburtstagskind des Tages.
Eine der besten Tennisspielerinnen der späten 90er und frühen Nullerjahre feiert heute ihren 40. Happy Birthday, Martina Hingis.
Gepusht von Mama Melanie Molitor stieß Martina Hingis schon als Teenager in die Weltspitze. Sie war gerade mal 16 Jahre alt, als sie Steffi Graf an der Spitze der Weltrangliste ablöste.
Und damit wurde sie die jüngste Weltranglistenerste seit Einführung des Rankings 1973 und sie ließ sich von diesem Platz auch erstmal nicht vertreiben. Insgesamt 209 Wochen stand sie ganz oben, eilte letztlich auch von Sieg zu Sieg.
Ja, sie gewann 5 Grand Slam im Einzel, 38 WTA-Turniere im Einzel und dominierte auch im Doppel-Easy 2003. Mit nur 22 Jahren zurücktrat. Zu diesem Schritt hatten einerseits große Verletzungsprobleme geführt.
Aber sie hatte auch erkannt, dass sie der neuen Generation der Powerspielerin, wie zum Beispiel den Williams Sisters, einfach nicht gewachsen war. 2003 trat sie zurück, weil sie vielleicht aber auch die harte Arbeit scheute, die nötig gewesen wäre, um mit den Gegnerinnen noch weiter Schritt halten zu können.
Ja, also Hingis war ohne Zweifel ein Naturtalent, aber so ganz ohne Aufwand ist es einfach auch nicht möglich, dauerhaft an der Spitze zu stehen. Und schon 1997 hatte sie mal im Spiegel erklärt, ich will zwar immer das Größte machen, aber die Arbeit, die dafür nötig ist, die stört mich.
Sie unternahm trotzdem immer wieder Comeback-Versuche, doch die wurden von Verletzungen gestört und letztlich wurde ihre Karriere durch eine Dopingsperre 2007 beendet. In einer Dopingprobe, da waren Kokainspuren nachgewiesen worden. Hingis bestritt zwar die Einnahme der Droge stets, trat aber dann auch ganz zurück.
Allen Unkenrufen zum Trotz kehrte sie dann doch noch einmal zurück und zwar im Sommer 2013 im Doppel und im Mixed und da feierte sie weitere 10 Grand-Slam-Titel, gewann Olympiasilber 2016 in Rio de Janeiro und stand auf Platz 1 der Weltrangliste.
Und heute feiert sie Geburtstag. Happy Birthday.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 30. September 2007 gelang der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen Historisches in China. Da verteidigte das DFB-Team den WM-Titel als erste Frauenmannschaft ever.
Und das mit einer nahezu lupenreinen Vorstellung. Nach den 6 Turnierspielen hatte die DFB-Auswahl 21:0 Tore auf dem Konto. Einziger Punktverlust, der einzige Makel, wenn man das so sagen will, war das 0:0 in der Vorrunde gegen England.
Sonst nur Siege, und zwar deren sehr klare. Herausragend durch die schiere Menge an Toren natürlich das 11:0 im Eröffnungsspiel gegen Argentinien, aber viel wichtiger noch und auch bemerkenswerter natürlich der 2:0 Finalerfolg über Brasilien in Shanghai.
31.000 Zuschauer saßen im Stadion. 9 Millionen klebten beim ZDF vor dem Fernseher und verfolgten, wie Birgit Prinz in ihrem 3. WM-Finale und Simone Lauder den 2:0-Sieg herausschossen und Nadine Angerer dieser Sieg unter anderem mit einem gehaltenen Elfmeter festhielt. Angerer war der vielleicht größte Star dieser Weltmeisterschaft, aber trotzdem im ZDF sympathisch bescheiden.
Ja, freue mich natürlich total darüber, aber ich bin jetzt echt erstmal so froh, dass wir wieder geschafft haben, Weltmeister zu werden, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe.
Stand jetzt aktuell.
Und jetzt kommen wir hier bei Stand jetzt noch zu den French Open in Paris. Was war gestern wichtig? Was wird heute wichtig? Unser Kollege Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast hier auf meinsportpodcast.de bringt uns auf Stand bei den French Open 2020.
Das Wetter ist nach wie vor das beherrschende Thema in Paris. Regnet es? Es ist kalt? Es ist windig? Man sollte keine Wetterwunderdinge Ende September erwarten, doch die Bedingungen im Bois de Boulogne sind schon sehr schwierig. Auch gestern wurde das Geschehen auf den Plätzen immer wieder vom Regen unterbrochen und es ging bis in den späten Abend hinein. Einige deutsche Spieler und Spielerinnen hatten jedoch schon vorher ihr Tagwerk verrichtet. Unter dem Dach des Cours Philippe Chatrier ging Laura Siegemund um 13.30 Uhr auf den Platz gegen Kristina Mladenovic. Die beiden Spielerinnen haben eine Vergangenheit. Beim Porsche Tennis Grand Prix 2017 in Stuttgart holte Siegemund im Finale gegen Mladenovic ihren bislang größten Turniersieg im Einzel. Es war damals emotional, es wurde gestern emotional. Im ersten Satz schien es, als habe Mladenovic Spiel und Gegnerin im Griff. Beim Stand von 5:1 hatte sie Satzball und hatte den Satz eigentlich auch verdient, da Siegemund einen Ball erst nach dem zweiten Bounce auf dem Boden gespielt hatte. Schiedsrichterin Eva Asteraki hatte dies aber nicht gesehen und gab Siegemund den Punkt. Die Beschwerden von Mladenovic verliefen fruchtlos. Sie hatte danach noch 5 weitere Satzbälle, doch auch die konnte Mladenovic nicht verwerten. Siegemund holte auf und gewann den ersten Satz noch mit 7:5. Erinnerungen an die US Open wurden wach, als Mladenovic gegen Varvara Gracheva mit 6:1, 5:1 geführt und das Spiel noch verloren hatte. Den zweiten Satz gewann Siegemund mit 6:3. Sie zeigte eine überaus gute Leistung. Der bittere Beigeschmack blieb bei der Unterlegenen. Siegemund trifft jetzt in einem DTB-internen Duell auf Julia Görges. Die kam deutlich besser mit den langsamen Bedingungen in Paris klar als ihre Gegnerin Alison Risk, die lieber schnelle Hartplätze oder den Rasen mag. Görges gewann mit 6:3, 6:7 und 6:1. Im zweiten Satz hatte Görges schon mit 5:2 und 2 Breaks geführt, musste dann aber noch in den Tiebreak und verlor den. Im dritten Satz ging es dann aber schnell. Im Herrendoppel gingen Kevin Krawitz und Andreas Mies ihre Titelverteidigung an und sie gingen sie erfolgreich an. Das Erstrundenlos zauberte ein Déjà-vu herbei, denn die beiden Kasachen waren schon die Erstrundengegner von Kramis in der ersten Runde bei den Australian Open. Und damals gewannen sie. Dieses Mal war alles anders. Gegen Alexander Bublik und Michail Kukushkin beherrschten Krawitz und Mies das Spiel von Anfang an und gewannen in 2 Sätzen. Auch Tim Pütz ist im Doppel eine Runde weiter. An der Seite des Dänen Frederik Nielsen gewann er gegen Stefano Travaglia und Lorenzo Sonego in 2 Sätzen. Der Tag heute steht und fällt aus deutscher Sicht mit Alexander Zverev und Dominik Köpfer. Zverev trifft auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert. Der Franzose, einer der weltbesten Doppelspieler, hat ein hochästhetisches offensives Spiel, das aber wohl nicht zu 100% übertragbar auf den langsamen Sand in Paris ist. Zverev ist nach seiner hochsoliden ersten Runde gegen Denis Novak großer Favorit. Das Match ist das 4. auf dem Chatrier, wird also erst spät nachmittags bzw. früh abends beginnen, aber unter dem Dach, wir werden also hier keine Regenpausen haben. Ab 11 Uhr, so das Wetter es denn zulässt, wird Dominik Köpfer den Kurs Suzanne Lenglen betreten. Gegen Stan Wawrinka, der in der ersten Runde Andy Murray keine Chance ließe, ist er aber der klare Außenseiter. Weitere interessante Matches. Serena Williams und Svetlana Pironkova wiederholen ihr Viertelfinale bei den US Open jetzt auf dem Sand des Cours Philippe Chatrier. Dominik Thiem trifft auf Jack Sock, Simona Halep spielt gegen Irina Camelia Bigou und Viktoria Azarenka trifft auf Anna-Karolina Schmidlova. Wir werden heute Abend wieder mit Chip und Charge auf das Geschehen bei den French Open zurückschauen im neuen Podcast. Zurück zu euch, Malte und Andreas.
Danke, Andreas. Und bei Chip and Charge, da hört ihr natürlich rein. Abonniert unseren Tennis-Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr immer bestens informiert über das Geschehen mit dem kleinen gelben Filzball.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Außer Tennis in Paris und dem Supercup gibt es noch ein paar andere Sportevents am heutigen Mittwoch. Das verrät uns der Blick auf die Terminvorschau des Sportinformationsdienstes des SID.
Im Radsport findet der kleinste der drei Ardennenklassiker heute statt, der Flèche Wallonne. Leider ohne Rekordsieger Alejandro Valverde und ohne den zweifachen Titelverteidiger Julien Alaphilippe.
Der hat sich nach seinem WM-Triumph im Einzelrennen aber auch eine Pause mehr als verdient und wohl auch bitter nötig, denn der fährt Sonntag, ja, stand jetzt schon wieder Lüttich-Bastogne-Lüttich und will ja auch das Amstel Gold Race und auch die Flandern-Rundfahrt noch mitmachen.
Strammes Programm, dafür ist beim wallonischen Pfeil aber das komplette Tourpodium am Start. Tadej Pogacar ist dabei, Primoz Roglic ebenso und auch Richie Porte fährt mit. Dazu 5 weitere Fahrer aus den Top 10 der Tour. Also klasse Fahrer am Start, die sich alle Hoffnungen machen, an der Mauer von Huy als Erster anzukommen und für einen Huy zu sorgen. Wow.
Dann, ja, Huy Huy wird auch hoffentlich im Handball für Huy Huy gesorgt. In der Champions League spielen nämlich beide Nordclubs. Flensburg empfängt Porto und Kiel reist nach Saporosche.
Mit dem Selbstvertrauen aus dem Supercup-Sieg gegen Flensburg vom Wochenende im Gepäck. Aber die Kieler, die müssen nach der klaren Niederlage gegen Nantes ja auch ein bisschen wieder was gut machen.
Und das sollte bei den Ukrainern doch möglich sein. Saporosche war mit 2 Niederlagen in die Champions League-Saison gestartet.
Ansonsten muss Ratio Farm Ulm im Basketball Eurocup gegen die Montenegriner von Morna Baran.
Und in Serie A und La Liga wird auch gekickt.
Warum lachst du?
Naja, Montenegriner und Morna Bar und dann haben wir hier Saporosche. Gesundheit, das ist sowas am frühen Morgen.
Und wir sind für heute fertig.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.